Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend.
Rudolf Schindler war ein veritabler Nebendarsteller. Auffällig ist daran, dass Schindler in einer Vielzahl an Filmproduktionen, an Fernsehproduktionen mitgewirkt hat und dass es nach meinem Kenntnisstand keine einzige Hauptrolle war, die er gespielt hat, nie als Protagonist aufgetreten ist, sondern durchweg als Nebendarsteller.
Ob Rudolf Schindler mit dieser Karriere glücklich war? Ob er mit seinem Leben glücklich war? Oder hat er sich auch in der Realität als ewiger Nebendarsteller gefühlt? Über Nebenrollen in der Kunst und im Leben hören Sie gleich einen Beitrag. Zuerst aber geht es um das Dilemma zwischen medizinischer Notwendigkeit und Selbstbestimmung der Patienten. Darüber diskutierten Psychiater und Psychotherapeuten in der vergangenen Woche auf einem Kongress in Berlin. Dann Bildung braucht Bäume oder der Holzschliff und das Papier. Die letzte Folge unserer Serie über Alltagsgegenstände. Um Papier dreht es sich dann auch im anschließenden Interview zum Thema Säure, Recyclingpapier und der massenhafte Zerfall der Bücher. Am Ende der Sendung steht unser Schwerpunkt mit dem Thema: Gibt es Erfahrungen ohne das Bewusstsein des Ichs? Philosophen entwickeln ein neues Modell des Erinnerungsvermögens. Psychotherapeuten und Psychiater geraten immer wieder in das Dilemma zwischen ärztlich notwendiger Versorgung und dem Selbstbestimmungsrecht der Patienten. Ein zentrales Thema auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde in der vergangenen Woche in Berlin war daher, wie sich eine Balance zwischen diesen Polen finden lässt, ob es nun um Menschen geht, die sich zum Suizid entschieden haben, um Häftlinge, die psychisch krank sind, oder die Behandlung dementer Personen. Isabel Fanrich-Lautenschläger hat sich dort umgehört.
90% aller Suizidenten sind laut Studienlage in der akuten Suizidentscheidung psychisch erkrankt gewesen.
Professor Katharina Domschke, die im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, DGPPN, sitzt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Februar 2020 für das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ausgesprochen, unter der Bedingung, dass die betreffende Person ihren Willen frei und unbeeinflusst von einer akuten psychischen Erkrankung bilden und danach handeln kann. Domschke kritisiert diese Entscheidung. Untersuchungen zeigten, dass den meisten tödlichen Suiziden eine psychische Störung zugrunde liege, wendet die Leiterin der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Freiburg ein.
Und schließlich das Primat der Suizidprävention, das ist natürlich Kernaufgabe nicht nur unserer Gesellschaft, sondern auch des Fachgebiets der Psychiatrie und Psychotherapie ist.
Die Psychiatrie bewegt sich grundsätzlich im Spannungsverhältnis zwischen Fürsorge und Autonomie, sagt Professor Thomas Pollmecher, Präsident der DGPPN, auf dem Jahreskongress des Verbandes.
Wir haben eine besondere Vertrauensbeziehung zu unseren Patienten. Wir begleiten sie durch ihre oft schwierigsten und verwundbarsten Zeiten. Wir müssen mehr als andere Fächer ganz intensiv dafür werben, dass der Therapieprozess kooperativ und partizipativ abläuft, und haben eine besondere Verpflichtung, nicht nur die Selbstbestimmung der Patienten zu respektieren, also den Willen und die Wünsche der Patienten zu respektieren, sondern auch immer wieder darauf zu achten, dass die Selbstbestimmung durch psychische Erkrankung oft bedroht ist, weil Symptome der Erkrankung Einwilligungsunfähigkeit und Selbstbestimmungsunfähigkeit erzeugen.
Ein Beispiel: Wenn jemand, der schwer krank ist, nicht nur eine Behandlung nicht einfordert, sondern krankheitsbedingt eine medizinisch notwendige und hilfreiche Behandlung ablehnt. Manchmal würde dieser Wunsch damit kollidieren, dass Mediziner den Betreffenden, aber auch die Gesellschaft schützen wollen.
Freiheitsrechte versus Schutzrechte ist ein Thema, das auch bei der Cannabis-Legalisierung, bei der Suizidassistenz, bei Fragen der Geschlechtsinkongruenz und bei Fragen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz immer wieder in den Blick gerät und interessanterweise immer dann, wenn die Schutzrechte besonders wichtig sind, ist häufig wiederum doch die Psychiatrie berührt. Cannabis, was man vielleicht als zunächst einmal ein Genussmittel betrachten mag, ist zumindest für junge Menschen, die sich noch in der Hirnentwicklung befinden, durchaus gefährlich und da stellen sich schon wieder Fragen, wie diese zu schützen sind.
In der klinischen Versorgung müssen Psychiater mit dem Spannungsverhältnis zwischen Autonomie und Fürsorge konkret umgehen. Dr. Jakob Garter leitet die Abteilung Ethik in der Psychiatrie an der Universitätsklinik in Bochum und sieht in partizipativen Entscheidungsprozessen eine Lösung. Das bedeutet, psychisch kranke Patienten sollten maßgeblich in Entscheidungen bei der Behandlung etwa einer Schizophrenie oder einer Depression eingebunden werden und sich dabei so weit wie möglich auf Augenhöhe mit der Ärzteschaft befinden.
Auf der einen Seite ist es die Aufgabe der behandelnden Ärztin, medizinisches Wissen zu vermitteln. Und auf der anderen Seite geht es darum, das Erfahrungswissen von Menschen mit psychischen Erkrankungen, ihre persönlichen Werte und Einstellungen in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen. Also konkret die Frage, was ist mir als Patientin oder als Patient wichtig? Welche Behandlungsoption ziehe ich aus meiner individuellen Perspektive vor?
Als besondere Herausforderung nennt Garter jene Situationen, die die Medizinethik als Selbstbestimmungsunfähigkeit bezeichnet. Phasen, in denen Menschen mit einer schweren psychischen Erkrankung nicht in der Lage sind, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Auch dann sollte keine andere Person die Entscheidung übernehmen. Hilfreich im klinischen Alltag können assistierte Entscheidungen sein, sagt der Psychiater.
Im weitesten Sinne zu Maßnahmen der Entscheidungsassistenz gehören die Instrumente der gesundheitlichen Vorausplanung, zum Beispiel Patientenverfügung oder Behandlungsvereinbarung. Diese Dokumente werden im Zustand der Selbstbestimmungsfähigkeit geschrieben, in dem Wissen darum, dass es zu einer späteren Phase im Rahmen von krisenhaften Zuspitzungen von Erkrankungen zu Phasen von Selbstbestimmungsunfähigkeit kommt.
So lassen sich im Vorfeld einer Entscheidung komplexe Sachverhalte in einfacher Sprache darstellen. Gedächtnisstützen, Prioritätenkarten und Visualisierungen erleichtern den Überblick. Beim Abwägen können Angehörige oder Genesungsbegleiter helfen. Und nicht zuletzt sollten Dolmetscher Menschen unterstützen, die kein Deutsch sprechen. Diese Methoden seien in der Psychiatrie jedoch nicht weit verbreitet, betont Jakob Garter. Am brisantesten wird das Spannungsverhältnis von Fürsorge und Autonomie dort, wo die Psychiatrie zu Zwangsmaßnahmen greift, wo sie Menschen in ihren Einrichtungen unterbringen oder sogar medizinisch behandeln muss, weil sie sich selbst oder andere zu gefährden drohen. Die Selbstgefährdung sei weitaus häufiger und ein großes Problem in der Behandlung, sagt Professor Tillmann Steinert, Leiter des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg.
Das ist aber nicht mehr unser Problem in der Ausübung von Zwang. Die Zeiten, in denen wir suizidale Menschen in der Psychiatrie am Bett festgebunden haben, damit sie das nicht tun, oder in denen wir gebrechliche alte Menschen im Delir am Bett festgebunden haben, damit sie nicht aus dem Bett fallen und sich die Knochen brechen, diese Zeiten sind heute weitgehend vorbei. Das bekommen wir mit anderen Konzepten ganz gut im Griff, mit Einzelbetreuung bei suizidalen Patienten, auch mit technischen Hilfsmitteln bei deliranten, dementen Patienten. Da kommt Zwang nur noch in Ausnahme zur Geltung.
Die große gesellschaftliche Herausforderung sei die krankheitsbedingte Gefährdung anderer, betont Steinert. Die Psychiatrie müsse einerseits die eigenen Beschäftigten und Mitpatienten schützen, andererseits die Betroffenen menschenwürdig behandeln. Anders als noch vor 20 Jahren gebe es dafür Leitlinien.
Auf der untersten Ebene der psychiatrischen Station, wie vermeiden wir Zwang? Die nächste Ebene ist die einer gesamten Klinik. Zum Beispiel wir integrieren Peers oder wir machen Deeskalationsschulungen. Und vielleicht die wichtigste Ebene, die wir in Zukunft noch mehr in Blick nehmen müssen, ist die Versorgungsregion. Und dazu gehört die Polizei, die gemeindepsychiatrischen Dienste, dazu gehören die Gerichte, weil wir müssen viel Zwang vor der Klinik verhindern.
Thank you.
Papier gibt es überall und es kostet wenig. In den aktuellen Krisen hat sich das verändert, aber Papier zählt immer noch zu den klassischen Alltagsgegenständen. Das war nicht immer so. In vorindustrieller Zeit wurde Papier per Hand mühsam aus zerkleinerten Lumpen hergestellt. Bis der Erfinder Friedrich Gottlob Keller 1843 auf die geniale Idee kam, Holz für die Papierproduktion zu nutzen. Das war die Geburtsstunde des Papiers als preiswerte Massenware mit weitreichenden Folgen. Hören Sie dazu den letzten Beitrag in unserer Serie über unterschätzte Alltagsgegenstände. Alle Folgen finden Sie in der Audiothek-App des Deutschlandfunks oder als Podcast im Internet. Über die entscheidende Wendung in der Geschichte des Papiers berichtet nun Mirko Smiljanic.
Bergisch Gladbach bei Köln, LVR Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach.
Hier wurde seit 1614 Papier hergestellt. Die Produktion wurde um 1900 aufgegeben.
Begrüßt Dr. Sabine Schachtner, ehemalige Leiterin von Deutschlands größtem Papierindustriemuseum, Besucher der Ausstellung. Das Grundrezept für die Produktion von Papier ist vergleichsweise einfach. Man braucht erstens Wasser, in das zweitens fein zerkleinertes, faseriges Material zu einem Brei verrührt wird. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nutzten Papiermühlen dafür Lumpen oder, wie sie damals hießen, Hadern.
Das ist das Lumpenstampfwerk, das wird vom Mühlrad angetrieben. Früher hat man ja Papier aus Lumpen hergestellt und die wurden in diesem Stampfwerk zerfasert und daraus wurde dann der Papierbrei.
Den Sabine Schachtner, sobald der Brei die richtige Konsistenz hat, mit einem Sieb aus dem Bottich herausschöpft.
Das ist jetzt das Schöpfen. Jetzt läuft schon ein großer Teil des Wassers ab.
Während sich auf dem Sieb eine weiße Schicht bildet, das noch unfertige Blatt Papier. Ein aufwendiges Verfahren, das Anfang des 19. Jahrhunderts allmählich an seine Grenzen stieß. Der Papierbedarf stieg sprunghaft an, gleichzeitig lieferten Lumpensammler aber immer weniger Alttextilien. Ein Problem, das Friedrich Gottlob Keller erst 1843 mit dem Einsatz von Holz beheben konnte. Und zwar so gründlich, dass er gleichzeitig eine Bildungsrevolution auslöste. Papier war plötzlich ein preiswertes Massengut. Jeder und jede konnte Bücher und Zeitungen für wenig Geld kaufen, so Annette Schrick, wissenschaftliche Referentin am LVR Industriemuseum Papiermühle Alte Dornbach.
Es gibt Zitate, wo einige Zeitgenossen davor warnen, dass plötzlich eine regelrechte Lesewut auftritt und jeder Bauernjunge plötzlich lesen lernt und auch lesen möchte dann.
Friedrich Gottlob Keller, geboren 1816 in der sächsischen Kleinstadt Hainichen, war ein rastloser Erfinder. Er beschäftigte sich mit Telegrafie, landwirtschaftlichen Geräten und eben mit der Frage, aus was sich Papier preiswert herstellen lässt. Dafür zerrieb er Holz zwischen Schleifsteinen, vermengte alles mit Wasser und stellte so einen Brei her, aus dem sich tatsächlich Papier schöpfen ließ. Das klingt einfach, war es aber nicht. Keller hat dem Holzschliff
erstmal immer noch dem Hadernhaltigen, also aus Lumpen, auch zugesetzt und versucht immer mehr Prozentteile von Holzschliff dazu zu bekommen.
Nach vielen Versuchen war er schließlich bei einem Holzschliffanteil von 100%. Ein Durchbruch in der Papierproduktion. Den nachwachsenden Rohstoff Holz gibt es in fast unbegrenzten Mengen.
Buche, Birke sind gut, man kann aber auch Fichte und andere Nadelhölzer nehmen.
Parallel zum Einsatz von Holzschliff für die Papierproduktion machten Maschinen das mühsame Handschöpfen überflüssig.
Man muss sich vorstellen, ab 1850 mit der Durchsetzung der Maschinen, wo man nicht mehr jedes einzelne Blatt handschöpfen musste, sondern das Papier kam hinten auf großen Rollen auf, konnte man Unmengen an Papier machen. Ich denke jetzt nicht nur an das Bücher, Schreibpapiere, Zeitung, sondern man konnte Papier plötzlich auch, es sind ganz neue Branchen entstanden, wofür man plötzlich auch Papier brauchte. Zum Beispiel die Branche der Verpackungen, Hygienepapiere, alles Mögliche konnte nun aus Papier hergestellt werden.
Mit weitreichenden gesellschaftlichen Folgen. Unter anderem erschienen im 19. Jahrhundert immer mehr Zeitungen mit der Folge, dass im Zusammenspiel mit anderen Faktoren der Alphabetisierungsgrad kräftig kletterte.
Schulpflicht Ende des 18. Jahrhunderts setzt sich auch allmählich durch. Die Lesefähigkeit der Bevölkerung und auch die Zunahme von Zeitungspapier. Und das kann man sagen, also um 1830 hatten wir noch 780 Zeitungen, die erschienen sind. Und um 1850 waren es schon 1000. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, genau um 1900, sind wir dann schon bei 3500 Zeitungen, die erscheinen.
Parallel revolutionierte preiswertes Papier den Buchmarkt, so Annette Schrick.
Es ging in die Breite, auch auf dem Buchmarkt. Es entwickelten sich dann auch die Groschenbibliothek. Plötzlich wurden Klassiker auf günstigerem Papier hergestellt für die Massen auch. Es wurde auch vorangetrieben durch so Lesegesellschaften, dass die Bevölkerung an Lesestoff kam.
Lesen hatte aber auch immer etwas Subversives. Stand die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts doch noch mit einem Bein im Feudalismus?
Ich denke dann auch Ende des 19. Jahrhunderts, wo sich dann auch eine Arbeiterschaft in den Städten gebildet hat, die plötzlich lesen. Das macht es natürlich auch gefährlicher.
Der Trend zu mehr Bildung mit all ihren Begleiterscheinungen war aber nicht mehr aufzuhalten. Ohne preiswertes Papier aus Holzschliff keine preiswerten Zeitungen und Bücher, Schulbücher eingeschlossen. Ohne preiswerte Zeitungen und Bücher keine Breitenbildung. Ohne Breitenbildung keine demokratische Entwicklung, ohne demokratische Entwicklung keine Freiheit. In diesem Zusammenhang erhält die aktuelle Diskussion, ob jeder Schüler und jede Schülerin einen Computer samt Internetzugang bekommen soll, eine neue Bedeutung. Was ist der Unterschied zwischen preiswerten Büchern für alle im 19. Jahrhundert und preiswerter Informationstechnik für alle im 21. Jahrhundert?
Die Massenware Papier ermöglichte die Bildung der Massen. Aber die industrielle Produktion hatte auch ihren Preis. Das Papier wurde schlechter. Papier aus Holzschliff vergilbt schnell, Kanten reißen ein, Ecken brechen ab. Zudem setzte man in der Massenproduktion eine Chemikalie ein, die Schwefelsäure enthält. Und Schwefelsäure zerfrisst im Lauf der Zeit das Papier. Heute sind Bücher, Akten, Zeitschriften, praktisch alle Papiere, die ab 1850 industriell produziert wurden, von Zerfall bedroht. Um sie zu erhalten, müssen Bibliotheken die Säure in einer chemischen Behandlung neutralisieren. Ein gewaltiger Aufwand. Besonders für die Deutsche Nationalbibliothek. Verteilt auf die beiden Standorte in Leipzig und Frankfurt am Main hat die DNB die Aufgabe, von jeder deutschen Publikation ein Exemplar im Original zu bewahren. Wie viel alte Bestände man jetzt retten muss und seit wann überhaupt auf säurefreies Papier gedruckt wird, habe ich Stefanie Preuß gefragt, die in Leipzig für die Bucherhaltung zuständig ist.
Heutzutage, so ab den 90ern, da war das Problem dann wirklich richtig akut und da hat man dann angefangen umzuschwenken, wobei das ja wieder so ein bisschen kippt, weil man gleichzeitig auch mit Recyclingmaterial gearbeitet hat. Aber eben ab den 90ern war das Problem sehr, sehr deutlich und dann hat es auch bei den Verlegern und auch bei den Papierprodukteuren so eine Art Umschwenken gegeben und wir haben dann auch viele Objekte gehabt, in denen eben drin stand, dieses Papier ist Archivqualität oder ist nach DIN ISO 9706 produziert. Das bedeutet, das ist ein Papier, was alterungsbeständig ist und langzeitstabil.
Und wie viel von Ihren Buchbeständen ist vom Zerfall bedroht?
Also ich habe mal in unserer Statistik so ein bisschen auch geschaut. Wir haben mittlerweile bei uns, wir haben ja so ungefähr 40 Millionen Medieneinheiten an beiden Standorten. Und wir haben mittlerweile so etwa 2,5 Millionen Bände entsäuert. Man muss da noch so ein paar Parameter wissen. Es ist halt so, dass auch die Lagerung großen Einfluss darauf hat, wie sich das Papier verhält, wenn es altert. Denn zum Beispiel spielt die Temperatur, die Luftfeuchte ein ganz entscheidendes entscheidenden Einfluss natürlich auch die Papierproduktion selber darauf, dass dann diese Alterungsprozesse, diese Versäuerung, die dann im Papier entsteht, eben schneller oder langsamer ablaufen. Und das muss man natürlich mit im Blick halten. Deswegen haben wir auch eine ganz bestimmte Lagerung von solchen Objekten. Aber grundsätzlich betrifft es schon eine sehr große Zahl, weil wir haben ja hier auch in der Deutschen Nationalbibliothek, wir sammeln ja 1913 und da ist einfach ein ganz großer Teil unseres Bestandes betroffen von dieser Problematik.
Wie viele Bücher müssen Sie denn noch entsäuern?
Mindestens noch mal so viel. Also was wir gerade machen, wir machen tatsächlich auch Messungen. Wir messen den pH-Wert von dem Papier. Das sind ganz viele, viele Messungen, also pro Jahr 5.000, 6.000 Messungen, die die Kollegen wirklich physisch am Objekt machen, um rauszufinden, wie ist denn da der Säuregehalt im Moment bei diesen Objekten. Und die werden dann, wenn es saure Bücher sind, eben für die Entsäuerung vorgesehen. Und nach den aktuellen Schätzungen sind es mindestens noch mal so viele.
Also rund 2,5 Millionen Bände. Kann man das nicht einfach alles digitalisieren?
Man kann natürlich die Inhalte digitalisieren, das tun wir natürlich auch. Aber wir haben eben den gesetzlichen Auftrag, auch das Original zu bewahren. Und viele Informationen können Sie eben im Digitalisat dann doch nicht sehen. Wie ist es gebunden? Wie ist die Schrift? Wie ist die Papierzusammensetzung? Welche Materialien wurden da verwendet? Und diese ganzen haptischen Informationen gehen ja dann auch verloren. Im Digitalisat können Sie das nicht alles sehen und im Original eben schon. Und das ist alleine ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben gucken, dass wir beides, analog und digital, so gut wie möglich erhalten. Und mit einer Entsäuerung kann man da wirklich diesen Prozess ganz gut aufhalten. Man kann ihn nicht komplett stoppen, aber man kann ihn sehr gut aufhalten. Und in Kombination mit einer guten Lagerung kann man das für sehr viele Generationen dann hoffentlich tun.
Das ist eben ein Kulturgut wie gotische Kirchen.
Ganz genau, denn Sie können so viel noch erforschen, von der Bindung über die Materialität, über Einbandmaterialien, was da verwendet wurde, welche Klebstoffe, selbst Stäube können interessant sein. Ich hatte letztens einen Kollegen gehört, die haben tatsächlich Mikroben, allerdings bei älteren Büchern untersucht und haben da Mikroben gefunden, noch aus dem 15. Jahrhundert. Ganz spannend, also da können ganz viele Informationen noch versteckt sein, von denen wir jetzt vielleicht denken, die sind noch nicht relevant, aber die können ja für die Zukunft relevant sein.
Papier ist inzwischen ein ziemlich knapper Rohstoff geworden. Wie ist denn die Lage bei neuen Büchern?
Ja, das ist gerade eine ganz spannende Zeit. Wir erheben nämlich auch gerade parallel zu unseren Messungen auch, wie sich die Papierqualität verändert. Denn wir können eigentlich sagen, dass so ab den 90ern bis hin in die 2000er, 2010, 11, da war die Papierqualität wirklich noch ganz gut. Aber wir sehen, dass der Anteil an Recyclingmaterial rapide steigt und das so ab 14, 15, 16 richtig hochgeht und der Anteil an Archivpapier sinkt.
Und was macht Recyclingpapier problematisch?
Ja, also das liegt einerseits daran, dass es eben alle möglichen Stoffe da drin sind, die man dann auch gar nicht mehr so genau wahrscheinlich analysieren kann. Also Säure ist das eine, aber die Fasern selber sind auch viel kürzer als bei einem klassischen Hadernpapier. Die Papierfasern an sich haben eine gewisse Länge und wenn die immer kürzer werden, dann wird das Papier halt auch schneller brüchig und schneller fragil und altert auch einfach schneller. Und hinzu kommt noch, dass dann auch noch besondere Materialien wie zum Beispiel Graspapier oder Papiere, die aus Apfelschnitzeln hergestellt werden, jetzt noch dazukommen, wo wir überhaupt gar nicht wissen, welche Alterungseigenschaften diese Papiere haben. Manchmal sind auch Kunststoffe schon beigemischt. Also das ist ein Konglomerat aus allen möglichen verschiedenen Materialgruppen. Und grundsätzlich erwarten wir schon, dass da wieder auch viel mehr Säure im Papier, Säure ist nur ein Aspekt von ganz vielen, landet. Und wir können wirklich sehen, dass ab den 2020er Jahren jetzt der Anteil an Recyclingmaterial ganz hoch geht. Und das ist eben verständlich, weil die Rohstoffknappheit wirklich ganz, ganz drastisch ist und gleichzeitig die Archivqualität sinkt. Aber man arbeitet auch dran, Papiere so nachhaltig zu produzieren, dass sie auch immer wieder verwendet werden, dass die so einem Gesamtzyklus zugeführt werden. Das nennt sich unter anderem Cradle-to-Cradle-Verfahren. Das sind ganz interessante Ansätze, weil man da auch guckt, dass man auch alle möglichen Giftstoffe rausfiltert. Da müssen die Hersteller, die diese Papiere produzieren, auch wirklich nachweisen, dass da alle möglichen Substanzen, die irgendwie die Umwelt oder den Menschen gefährden, auch wirklich nicht drin sind. Und wie diese Materialien sich verhalten, das wird sich erst noch zeigen. Also da ist für die Forschung, glaube ich, auch noch ganz viel offen, wie die Sachen ja, sich in Zukunft verhalten. Wir gucken da schon drauf. Und ich weiß noch nicht genau, wohin die Reise da geht, aber ich gehe schon davon aus, dass wir auch wieder durch diese Recyclingmaterialien, wo man auch eben nicht weiß, kommen die Papiere aus allen möglichen Ländern auch, die unterschiedliche Standards haben, wie sich die dann verhalten. Ich gehe schon davon aus, dass wir dann vielleicht wieder etwas mehr entsäuern müssen.
Wofür braucht man Nebendarsteller, etwa auf dem Theater? Shakespeare zum Beispiel nutzte sie gern als komische Figuren. So erscheinen die Hauptdarsteller umso strahlender, tragischer, kurz wichtiger. Das heißt aber auch, es geht nicht ohne Nebenfiguren. Aber wie ist das im Leben? Sind wir nicht selbst oft nur Nebendarsteller? Können wir das ändern? Ja, gestehen wir es uns überhaupt ein? Man sieht, es lohnt sich, auch Nebenrollen einmal genauer zu betrachten. Und dabei können Film, Roman und Theater auch etwas über die Rollenverteilung im realen Leben verraten. Eva-Maria Götz hat mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen, die die Figur des Nebendarstellers untersuchen und erklären können, warum sie unverzichtbar sind. Hier ihr Bericht.
Sauer, Sex. Straub, Sex. Niedberger, Thürich, Sex. Die Arbeit wird wiederholt.
Jawohl. Der Name von Rudolf Schindler ist sicherlich nicht den allermeisten geläufig.
Dennis Göttl, Professor für die Geschichte der technischen Medien an der Universität Köln, meint einen Schauspieler, den man nicht sofort kennt, den aber doch viele schon einmal gesehen haben. Zum Beispiel in seiner Rolle als fieser Lehrer Knörz, der in der bundesrepublikanischen Filmreihe »Die Lümmel von der ersten Bank« die Schülerschaft traktiert. Oder als humorloser Kunde von Heinz Rühmann in dem Melodram »Wenn der Vater mit dem Sohne«.
Sehr schön, aber darüber kann ich nicht lachen.
Rudolf Schindler war ein veritabler Nebendarsteller. Auffällig ist daran, dass Schindler in einer Vielzahl an Filmproduktionen, an Fernsehproduktionen mitgewirkt hat und dass es nach meinem Kenntnisstand keine einzige Hauptrolle war, die er gespielt hat, nie als Protagonist aufgetreten ist, sondern durchweg als Nebendarsteller.
Rudolf Schindler, Jahrgang 1906, wirkte bereits 1933 im Film »Das Testament des Dr. Mabuse« von Fritz Lang mit. Auch in Autorenfilmen von Hans-Jürgen Süberberg und Wim Wenders, in internationalen Hollywood-Großproduktionen wie dem »Exorzisten«. Seine Rollen waren zwar klein, oft winzig, aber doch nicht unwichtig.
Mir ist es etwa bei »Der amerikanische Freund« von Wim Wenders aufgefallen, wo Schindler einen Auktionator spielt und wo man sagen würde, ja, für die Handlung gar nicht so eine große Sache. Und dann guckt man nochmal hin und dann merkt man, eigentlich stößt er, nämlich durch eine bestimmte Arglist, also er sticht was durch, eine Information, er stößt die gesamte Handlung eigentlich an.
Figurentheoretisch kann man sicherlich sagen, dass Nebenfiguren bis zu einem bestimmten Grad zweidimensional bleiben, also wirklich sehr stark über ihre Funktionen und in Relation zu den Hauptfiguren definiert sind.
So Professorin Stefanie Diekmann, Medienkulturwissenschaftlerin an der Universität Hildesheim.
Nebenfiguren sind eigentlich die AkteurInnen, die Informationen, Objekte einbringen, andere Personen auch hereinbringen. Das heißt, das sind Figuren, die sich sehr viel mehr zwischen on und off bewegen, als das zum Beispiel die Hauptfiguren tun.
Die Funktion von Nebenfiguren? Sie lenken das Interesse der Zuschauer auf die Hauptfigur. Sie bestimmen die Blickrichtung. Manchmal sehen wir die Geschichte geradezu durch ihre Augen. Und sie sind zuständig für das Timing. Durch ihr Auftreten können sie eine Handlung beschleunigen, aber auch verzögern.
Nebenfiguren werden dort wichtig, wo es Handlung gibt.
Und trotzdem, in der Realität gilt, wir möchten keine Nebenrolle spielen. Doch Wie wird man zum Hauptdarsteller im eigenen Leben? Andrea Seyer, Professorin am Institut für Theater, Film und Medien der Universität Wien.
Die Hauptfigur im eigenen Leben, würde ich sagen, zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich selbst als Quelle des eigenen Handelns versteht. Als Ort, von dem das eigene Handeln ausgeht und mit Bedeutung versehen wird.
Das heißt, man muss es sich zutrauen und selbst Entscheidungen treffen, die die eigene Lebenshandlung voranbringen. Nicht immer einfach.
Da gibt es aber, denke ich, viele Situationen, in denen wir vielleicht gar nicht überzeugt sind davon, dass das der Fall ist, dass wir selbstbestimmt durchs eigene Leben, durch den eigenen Alltag uns bewegen. Und in dem Moment, wenn diese Überzeugung, dass ich die Protagonistin und auch Regisseurin meines eigenen Handelns bin, dann taucht sofort die nächste Frage auf, wer bin ich denn dann?
Ein Beispiel für das Schwanken zwischen Haupt- und Nebenrolle hat Andrea Seyer in der Literatur gefunden. Eine Hauptfigur in dem Roman »Ja, okay, aber« von Peter Licht, deren Zustand exemplarisch sein könnte für ein weit verbreitetes Lebensgefühl heute.
Diese Figur in Peter Lichts Roman mietet sich ein in einem Coworking-Space und die Tätigkeit, der er nachgeht, kann man vor allen Dingen als Prokrastinieren beschreiben.
Also etwas, was man tun muss, immer und immer wieder aufzuschieben, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll.
Und dann gibt es eben eine sehr schöne Stelle, an der sich diese Figur mit dem Aussetzen von Handeln oder von Arbeit in dem Fall beschäftigt und das auch sehr gut beschreibt, dass das Prokrastinieren darin besteht, dass es nicht einen Plot gibt, den man verfolgt, sondern dass es so viele Möglichkeiten gibt, Plots zu entwickeln, also Tätigkeiten nachzugehen. Die Figur, der Mann mittleren Alters, wird dann abgelenkt und wird plötzlich zur Nebenfigur in dem Projekt der Kollegin.
Und doch können Nebenfiguren in der Realität in eine Hauptrolle rutschen, gerade weil sie die Regie über ihr Leben anderen überlassen.
Darüber kann ich schon lange nicht mehr lachen.
Ein Beispiel ist der lebenslange Nebendarsteller Rudolf Schündler. Immer verkörperte er in seinen Kurzauftritten einen bestimmten Typus. Medienhistoriker Dennis Göttel.
Figuren, die versponnen sind, eigenbrötlerisch, skurril und was sich als ein anderes Moment quasi immer wieder ereignet, ist das Überreizte, das Überhebliche, auch Arrogante, Tobsüchtige mitunter.
Für Dennis Göttel verkörpert Rudolf Schündler damit einen Charakter, den Erich Fromm als typisch deutschen Gesellschaftscharakter bezeichnet hat.
Und das schien mir sehr interessant zu sein, das mit meiner Wahrnehmung von Schündlers Figuren, von Schündlers Nebenfiguren in eine Korrespondenz zu setzen. Einerseits quasi dieses Aufbrausende, das Aggressive, umgekehrt dieses oftmals auch Untertänige, das Verschrobene.
Dass Rudolf Schündler auch in NS-Propagandafilmen mitgespielt hat und direkt nach Kriegsende wieder in den bundesrepublikanischen Unterhaltungsfilmen der 50er Jahre auftauchte, macht ihn so
zu einer paradigmatischen Figur des Verdrängens.
Also zu einer Charaktermaske des typischen Mitläufers. Was in der deutschen Geschichte ja fast schon wieder eine Hauptrolle wäre.
Ich erinnere mich daran, wie ich geheiratet habe. Ich erinnere mich daran, wie ich ein wunderbares Geburtstagsfest gefeiert habe. Wenn wir an Ereignisse unseres Lebens zurückdenken, scheint immer unser Ich im Zentrum zu stehen. Muss das so sein? Kann es auch Erinnerungen geben, in denen das Ich nicht zentral ist oder überhaupt nicht vorkommt? Vielleicht bei rauschhaften Erlebnissen oder in der Meditation? Zwei Philosophen aus Bochum und New York haben eine Theorie entwickelt, die solche ichlosen Erfahrungen erklären kann.
Auf dieser Basis entwickeln sie ein neues, das Bochumer Modell des Erinnerungsvermögens. Martin Hubert stellt ihren Ansatz vor.
Ich denke, ich plane, ich will, ich weiß. Der Alltag und das Berufsleben verlangen von uns ein Ich, das seine Wahrnehmungen, Empfindungen, Gedanken und Handlungen bewusst kontrolliert. Unwichtiges wird weggeschoben, auf anderes dagegen konzentrieren wir uns, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist anstrengend, weshalb viele versuchen, diesem Tunnelblick des Ich durch Meditation oder Achtsamkeitstraining zu entkommen.
Wann immer körperliche Empfindungen da sind, egal ob sie angenehm oder unangenehm sind, sie einfach nur wahrzunehmen, sie nicht versuchen wegzudrücken oder daran hängen zu bleiben.
Meditierende sollen lernen, ihre Wahrnehmungen und Gedanken unkontrolliert gehen zu lassen, sich zum Beispiel auf ihren Atem statt auf ihre Ich-Gedanken zu konzentrieren. So wie es die Kölner Achtsamkeitstrainerin Liane Stephan demonstriert.
Und dann gibt es die Gedanken, die mich zwischendurch immer wieder woanders hintragen. Und wann immer ich das bemerke, freue ich mich, dass ich das bemerke und kehre wieder zum Atem oder zu einer größeren Aufmerksamkeit des Körpers zurück.
Jeder, der mit Meditation beginnt, merkt jedoch schnell, wie schwer es ist, sich dem Bann bewusster Gedanken zu entziehen. Und im Alltag hat uns das Ich dann sofort wieder im Griff. Diese Beobachtungen scheinen für den Philosophen Raphael Millière von der New Yorker Columbia University eine gängige philosophische Theorie zu stützen.
Diese weit verbreitete Auffassung in der Philosophie besagt, dass es kein Bewusstsein gibt, ohne dass man sich gleichzeitig seiner selbst bewusst ist. Mit anderen Worten, jede Erfahrung, die wir machen, enthält auch ein Gefühl des Selbst.
Doch es gibt erfahrene Meditierende, die sich an Zustände erinnern, in denen sich das Ich-Gefühl völlig auflöst. Oder Menschen, die von ähnlichen Erfahrungen mit der psychedelischen Substanz Psilocybin erzählen. Wie diese Person, deren Bericht sich auf der amerikanischen Webseite Arrowhead findet, die Drogenerfahrungen systematisch erfasst.
Auf dem Höhepunkt meines Rausches gab es einen völligen Verlust meines Ich. Das bedeutet, dass ich alle meine Erinnerungen verlor. Daran, wer ich war, was ein menschliches Wesen ist, an jedes Körpergefühl. Ich war ein völlig leeres Gefäß, ohne jegliche Erfahrung. Das Gefühl, dass hinter meinen Augen ein Ich in die Welt blickt oder dass ich ein Reisender in meinem Körper bin, existierte nicht mehr.
Für Philosophen, die glauben, dass es kein Bewusstsein ohne Ich-Bewusstsein gibt, sind solche Erinnerungen allerdings Fiktionen. Denn auch jede Erinnerung müsse ein Ich enthalten. Es handele sich nur um Einbildungen, denen man nicht vertrauen könne. Raphael Millière und der Bochumer Philosophieprofessor Albert Neven sind davon allerdings nicht überzeugt. Sie wenden ein, dass Erinnerungen an ichlose Erlebnisse ja auch bei manchen psychischen Erkrankungen vorkommen. Etwa bei Depersonalisierungsstörungen, bei denen Patienten das Bewusstsein verlieren, eine Persönlichkeit zu sein. Oder beim sogenannten Cotard-Syndrom, bei dem Betroffene meinen, sie seien gar nicht existent. Es ist kaum zu rechtfertigen, das als reine Einbildung abzutun, denn die Patienten leiden ja unter dem Ich-Verlust.
Es gab buchstäblich keine Erfahrung mehr von mir selbst.
Außerdem ähneln sich die Berichte solcher ichloser Ereignisse stark, was auch dagegen spreche, sie als reine Erfindungen zu betrachten. Hier der Erwitt-Bericht einer Person, die eine andere psychedelische Droge als Psilocybin eingenommen hat.
Die Erfahrung persönlicher Identität wurde ausgeknipst und schien nie mehr wiederkehren zu können. Der Körper, der Geist, die Sprache, das Denken und die Emotionen waren alle leer. Es gab niemanden mehr, der ihr Urheber zu sein scheint.
Die Überlegungen, mit denen Albert Neven und Raphael Millière ihre These stützen, dass ichlose Erinnerungen möglich sind, führen tief in die Architektur der Erinnerung und des Ich hinein. Die beiden Philosophen beschäftigten sich im Rahmen einer Bochumer Forschungsgruppe ausführlich mit neuesten Gedächtnistheorien. Diese gehen zum einen von einem sogenannten semantischen Gedächtnis aus, das Wissen über die Welt speichert. Wie hoch ist die Zugspitze? Wie heißt der Bundeskanzler? Was ist eine Gaststätte? Beim episodischen Gedächtnis dagegen erinnern wir uns an vergangene Ereignisse. Die anstrengende Wanderung auf die Zugspitze, die schöne Geburtstagsfeier mit Freunden in der Gaststätte vor ein paar Jahren. Allerdings zeigt die Forschung, dass episodische Erinnerungen nicht streng getrennt von semantischem Wissen existieren. Sie werden durch es auch angereichert. Albert Neven:
Wenn ich eben eine solche Feier hatte in einer Gaststätte, dann kann das Erinnerungsbild Falschheiten involvieren, weil ich nämlich mein Standardwissen über Gaststätten einbaue und in der Erinnerung bestimmte genaue Details rekonstruiere, von denen ich das Gefühl habe, die gehören dazu, aber sie waren komplett anders, wenn man dann Fotos von der Feier nachschaut.
In seinem Erinnerungsbild sieht jemand beispielsweise lange Esstische mit weißen Tischdecken. Auf dem Foto dagegen sitzen die Freunde an relativ kurzen Tischen mit kleinen weißen Servietten. In gewisser Weise ist das Erinnerungsbild also konstruiert. Nach Raphael Millière entsteht letztlich nur über solche Konstruktionen und Beimischungen ein lebendiges Szenario des vergangenen Ereignisses in unserem Kopf.
Wir nennen das Modell der episodischen Erinnerung, das wir vorschlagen, daher Szenario-Konstruktionsmodell. Es besagt, dass Erinnerungen an vergangene Episoden keinen perfekten Schnappschuss beinhalten, wie die Vergangenheit war.
Tatsächlich zeigen viele psychologische Studien, wie fehleranfällig Erinnerungen sein können, bis hin zu Zeugnisaussagen vor Gericht. Es handelt sich oft gar nicht unbedingt um gezielte Falschaussagen, sondern das Gehirn der Person hat sich unbewusst etwas hinzukonstruiert. Manche Wissenschaftler ziehen daraus den Schluss, dass Erinnerungen überhaupt beliebige Konstruktionen sind und wenig mit der Realität zu tun haben. Millière und Neven schlagen sich jedoch auf die Seite der Gedächtnisforscher, denen das zu weit geht.
Es gibt empirische Studien, die zeigen, dass das Gedächtnis im Kern eigentlich recht zuverlässig ist. Und das passt auch zu den Grundfunktionen des Gedächtnisses. Uns eine gewisse Wirklichkeitstreue Information zu liefern, damit wir in der realen Welt auch handeln und uns orientieren können. Sprich, der Konstruktionsprozess findet statt, aber er ist eingegrenzt und eingeschränkt. Er ist nicht, bei weitem nicht beliebig.
Neven und Millière beziehen sich in ihren Überlegungen weitgehend auf empirische Ergebnisse der Gedächtnisforschung, arbeiten aber die Unterscheidung zwischen der Kerninhalts- und der Konstruktionsebene begrifflich aus. Sie bezeichnen ihr Modell des Gedächtnisses als ein hybrides Modell. Auf der einen Seite beharren sie darauf, dass episodische Erinnerungen relativ wirklichkeitsgetreu einen kargen Kerninhalt des vergangenen Ereignisses bewahren. Ich habe mit diesen Freunden dieses Fest gefeiert. Oder ich habe dieses meditative Erlebnis gehabt. Das geschehe auf einer fundamentalen Ebene des Gedächtnisses, auf der bestimmte Nervenverbindungen des Gehirns diesen Kerninhalt festhalten. Die Philosophen sprechen hier von einem First-Order-Inhalt des Gedächtnisses. Er wird über ein Hirnareal namens Hippocampus vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis überführt. Die einzelnen Elemente der Erinnerung, zum Beispiel die Stimmen der Freunde oder ihre Gesichter, werden dann in weitreichenden Nervennetzwerken des Gehirns abgespeichert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die sogenannten Second-Order-Inhalte, die konstruiert werden. Nach Meinung der Philosophen umfasst diese Konstruktionsebene episodische Erinnerung auch zwei entscheidende Facetten des Ich.
Das sind eben erstens, das nennen wir selbst involviert sein, ich war es, der diese Meditation erlebt hat, und zweitens die Meinigkeit der Erinnerung, das ist jetzt meine Erinnerung an dieses meditative Erlebnis und nicht die einer anderen Person. Das sind so Selbstverständlichkeiten, dass man bei normalem Alltagserleben überhaupt nicht daran denkt. Wenn ich mich erinnere an die Geburtstagsfeier, dann ist es klar, das ist meine Erinnerung und ich war dabei. Genau diese Aspekte sind aber bei genauem Hinschauen nicht zwingend Teil des Erinnerungserlebens, sondern können konstruktiv ergänzt werden.
Zum Beleg verweist Neven auf Fälle, in denen diese Ich-Facetten bei der Erinnerung ausfallen. Psychologen wissen beispielsweise, dass sich kleine Kinder bestimmte Dinge so stark vorstellen können, als hätten sie sie selbst durchlebt. Ein Kind kann etwa glauben, dass es selbst einen schmerzhaften Sturz gehabt hat, obwohl es eigentlich der Bruder war, mit dem es mitgelitten hat.
ich fühle mich als involviert, ich habe so ein Erinnerungsbild, das ich konstruiere, wie ich die Treppe runtergefallen bin, und es fühlt sich auch als meine Erinnerung an. Wenn ich jetzt von jemandem erfahre mit Fotos, ach, das war doch gar nicht ich, das ist das Foto, jemand hat das sogar als Schnappschuss festgehalten, dass der Bruder runtergefallen ist, dann ändert sich sofort die Selbstinvolviertheit. Ich weiß dann, das war nicht ich. Ich kann dann kognitiv die Selbstinvolviertheit sofort ablegen.
Trotzdem hat derjenige immer noch das Gefühl, dass es seine falsche Erinnerung war, die er da hatte. Also das Gefühl der Meinigkeit. Aber auch diese kann wie das Involviertsein des Ich in sich zusammenfallen. Berühmt ist zum Beispiel eine männliche Person, die in der Gedächtnisforschung unter den Initialen R.B. bekannt ist. Sie litt unter einer Hirnverletzung.
Also sie kann sich erinnern, dass er sich mit seinem Bruder vor einem Jahr in der Küche gestritten hat. Diese Erinnerung beschreibt er so, ich war da involviert, da war ich dabei, aber diese Erinnerung fühlt sich nicht als meine Erinnerung an. Die Meinigkeit der Erinnerung geht verloren. Das gilt für alle seine Erinnerungen an Ereignisse.
Suppose you take a drug and
stellen wir uns also nochmal vor, Sie nehmen eine Substanz ein, die eine psychedelische Episode von etwa 10 Minuten erzeugt. Und in dieser Zeit verlieren Sie Ihr Ich-Gefühl.
Raphael Millière fasst die Argumentation der beiden Philosophen noch einmal zusammen.
Dann treten Sie aus der Episode wieder aus, Ihr normales Ich-Gefühl regeneriert sich und Sie erinnern sich an die starke Erfahrung, die Sie hatten. Und Sie können diese Erfahrung als Ihre Erfahrung erinnern, weil bestimmte Informationen hinzugefügt werden, während der Akt der Erinnerung in Gang kommt. Die Erinnerung wird also als eine empfunden, die Sie persönlich gemacht haben. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, das bedeutet eben nicht, dass die Erfahrung selbst ein Ich-Gefühl enthalten muss.
Um Missverständnisse zu vermeiden, Millière und Neven behaupten nicht, dass sich Meditierende oder Drogenberauschte nicht über ihre Erfahrungen täuschen können. Sie bestehen aber darauf, dass die Tatsache, dass ein Ich-Bezug in eine Erinnerung fehlt, noch nichts über den Wirklichkeitsgehalt des Kerninhalts aussagt. Ganz gleich, ob es sich um die Involviertheit des Ich oder die Meinigkeit handelt. Damit ist das Hauptargument derer, für die solche ichlosen Erinnerungen per se nicht vertrauenswürdig sind, ausgehebelt. Für Albert Neven hilft die Auseinandersetzung mit ichlosen Erinnerungen, sich der Facettenartigkeit des Ich bewusst zu werden. Er plädiert daher für eine sogenannte Mustertheorie des Ich. Das Ich kann demnach verschiedene Muster ausbilden.
Obwohl wir das Ich im Augenblick als eine Einheit erleben, ist es ein Produkt der Integration von verschiedenen Aspekten des Ich. Und diese Aspekte des Ich, das sind eben so ein Ich-Gefühl, das verbunden ist mit einem Gefühl der Meinigkeit, der Urheberschaft, der Handlung, dass ich das Zentrum der Perspektive bin, dass ich Gedanken über mich habe. Diese Aspekte werden integriert. Nun ist es so, dass wenn man diese Vielfalt der Facetten des Ich akzeptiert als Inhalte des Ich, dann gehört zu dieser Mustertheorie noch die These, dass diese Facetten zwar charakteristisch sind, aber von Augenblick zu Augenblick fehlen und unterschiedlich zusammengesetzt sein können.
Unsere Erinnerungen scheinen sich ebenfalls aus unterschiedlichen Ich-Aspekten zusammenzusetzen, die gemeinsam auftreten, getrennt werden oder beide fehlen können.
Und dann erlaubt ihr euch, ein oder zwei tiefe Atemzüge zu nehmen und die auch wirklich zu verfolgen mit eurer Aufmerksamkeit und dann in eurem Tempo langsam wieder zurückzukehren, in den Raum die Augen zu öffnen.
Jedes Mal, wenn eine Meditation zu Ende geht, findet auch ein Übergang von einem reduzierten oder aufgelösten Ich zum Alltags-Ich statt.
Achtet auch immer wieder darauf, dass ihr nach dieser halben Stunde nicht gleich aufspringt und in eure üblichen, habitualisierten Tagesabläufe reinspringt, sondern schafft für euch immer einen guten Übergang. Und wenn es nur 30 Sekunden sind, wieder in das Alltagsleben einzutauchen.
Dann fügen sich die unterschiedlichen Ich-Facetten wieder zu einem einheitlichen Ich-Erlebnis zusammen. Unser Ich-Erleben integriert sich und wir beginnen erneut kontrolliert zu denken, zu wollen, zu planen und zu erinnern.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Die Musik in unserer Sendung heute spielte die Gruppe Reverso. Das Album heißt Harmonic Alchemy. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.